Im Alter von 15 Jahren hatte er bereits gelernt, zu schweigen. Aus Die Kindheitsgeschichte des Muad'Dib von Prinzessin Irulan.
Während Paul die Kontrollen des Topters bediente, wurde er sich bewusst, dass er mit einer Ruhe vorging, die selbst ein ausgebildeter Mentat nicht in einer solchen Situation zu Wege bringen würde. Er registrierte kühl die Staubfronten und Abwinde, die Luftwirbel und Böen. Die Inneneinrichtung der Kabine schien für ihn nur noch aus der Instrumentenbank zu bestehen, die in einem unwirklichen grünen Licht aufleuchtete. Obwohl die außerhalb seiner Reichweite liegende Wand formlos war, begann er mit der Kraft seines Bewusstseins allmählich durch den Vorhang hindurchzusehen. »Ich muss den richtigen Wirbel finden«, dachte er. Die Kraft des Sturms schien etwas nachgelassen zu haben, aber immer noch wurde die Maschine hin und her gewirbelt. Paul wartete eine günstige Gelegenheit ab. Immer noch waren starke Turbulenzen messbar. Der nächste Luftwirbel brachte den Topter zum Erzittern, aber Paul machte keine Anstalten, ihm dadurch zu entgehen, dass er die Maschine nach links abgleiten ließ. Jessica beobachtete das Manöver auf dem Höhenmesser.
»Paul!«
schrie sie. Der Luftwirbel wirbelte sie herum, warf sie von einer Seite auf die andere, hob den Topter hoch wie ein Blatt und spuckte ihn wieder aus wie ein Spatz, der vom Wind erfasst worden ist und dessen die Naturgewalten überdrüssig geworden sind. Staub war um sie herum. Irgendwo leuchtete der zweite Mond. Paul schaute nach unten, sah die staubige Sandwolke in sich zusammenfallen und registrierte, dass der Sturm am Absterben war. Er ergoss sich wie ein Sturzbach in die Wüste hinein, und seine Kraft nahm von Sekunde zu Sekunde ab, als würden die Dünen seine Macht in sich aufsaugen.
»Wir sind draußen«, flüsterte Jessica.
Paul änderte den Kurs und suchte den nächtlichen Himmel ab. »Wir haben sie abgehängt«, meinte er einfach. Jessica fühlte das Klopfen ihres Herzens und zwang sich, ruhiger zu werden. Der Sturm, der unter ihnen weiterhin abnahm, entglitt ihren Gedanken, und ihr Zeitgefühl sagte ihr, dass sie sich mindestens 4 Stunden in seinem Bereich aufgehalten haben mussten. Ihr waren diese Stunden wie ein ganzes Leben erschienen, und sie fühlte sich wie neu geboren. »Es war wirklich so wie in der Litanei«, dachte sie. »Wir sahen der Furcht ins Gesicht, ohne uns zu widersetzen. Der Sturm war in uns und um uns. Jetzt ist er fort. Und nur wir bleiben zurück.«
»Das Geräusch der Schwingen gefällt mir nicht«, sagte Paul plötzlich. »Möglicherweise hat irgendwas sie beschädigt.«
Er fühlte durch seine Hände, dass die Schwingen auf seine Anweisungen irgendwie anders reagierten. Sie hatten jetzt zwar die Gefahr des Sturmes hinter sich, befanden sich aber immer noch nicht dort, wo sie sich laut seiner vorhergegangenen Vision hätten befinden müssen. Aber immerhin waren sie entkommen. Paul atmete erleichtert auf. Ihn schauderte. Die Tatsache war magnetisierend und erschreckend, und er fragte sich, woran das lag. Ein Teil seines Schreckens, fand er, war sicherlich darauf zurückzuführen, dass er längere Zeit keine Nahrung mehr zu sich genommen hatte, die Gewürz enthielt. Andererseits, auch die Worte der Litanei hatten ihre Auswirkungen auf ihn gehabt. Sie waren eine Kraft in sich selbst. »Ich werde keine Furcht«. Ursache und Wirkung. Er lebte trotz der bösartigen Kräfte, die nach seinem Leben trachteten, und hatte es nur der Tatsache zu verdanken, dass er sich im Moment eines drohenden Gleichgewichtsverlustes auf Worte gestützt hatte, die seine Ängste erst hervorgerufen hatten. Ein Zitat aus der orange-katholischen Bibel fiel ihm ein. »Welcher Sinne entbehren wir, dass wir die Welt um uns herum nicht sehen können?« »Um uns herum sind überall Felsen«, meldete Jessica. Paul blickte auf die Nase des Topters hinaus und schüttelte den Kopf, um seinen Gedanken zu entgehen. Er schaute in die angegebene Richtung und erkannte die zackigen Felsen, die aus dem Sand aufragten. Ein leichter Luftzug streifte ihn, und er bemerkte, dass sich eine leichte Staubschicht im Innern der Maschine breitgemacht hatte. Offenbar hatte der Sturm ihnen einen Leck zugefügt. »Am besten landen wir auf dem Sand«, schlug Jessica vor. »Dann haben die Schwingen am wenigsten auszuhalten.« Paul nickte in Richtung einiger sandbedeckter Felsen, die im Mondlicht unter ihnen sichtbar wurden.
»Ich werde in der Nähe dieser Felsen landen. Du musst unsere Gurte überprüfen.«
Jessica gehorchte und dachte, wir haben Wasser und Destillanzüge. Wenn wir Nahrung finden, können wir über längere Zeit in dieser Wüste überleben. Auch die Fremen leben hier. Und was sie ertragen, halten auch wir aus.
Sobald wir gelandet sind, wies Paul sie an, läufst du zu den Felsen hinüber. Ich nehme das Gepäck.
Zu den Felsen? Jessica verstummte und nickte.
Würmer.
Die Würmer sind unsere Freunde, korrigierte Paul sie. Sie werden diesen Topter vernichten und niemand wird je erfahren, wo wir gelandet sind.
Er denkt an alles, dachte sie.
Sie glitten tiefer und tiefer.
Festhalten, rief Paul warnend.
Er ließ die Schwingen zuerst sanft, dann immer schneller ausschlagen, fühlte, wie sie in die Luft griffen, wie der Wind sie packte und schüttelte. Plötzlich brach die linke Tragfläche, die bereits vom Sturm angeknackst war, ab und knallte gegen die Seitenwand. Der Topter fiel zur Seite, jagte über die Spitze einer Düne dahin und rutschte in die dahinterliegende Senke, um dort in einer Kaskade von Staub zum Stehen zu kommen. Sie lagen auf der linken Seite. Die rechte Tragfläche deutete auf den sternenübersäten Himmel. Paul löste die ihn haltenden Gurte, richtete sich auf und half seiner Mutter. Dann öffnete er die Luke. Sand wirbelte in die Kabine herein. Es roch nach versenktem Gestein. Er langte nach dem Gepäckbündel, sah, dass seine Mutter sich mittlerweile befreit hatte, und folgte ihr mit einem Sprung aus der Maschine in die Dunkelheit hinaus.
»Lauf!«
befahl Paul. Er deutete auf die vor ihnen liegende Düne und die sich dahinter abzeichnende Felsformation. Jessica ließ den Topter hinter sich zurück und rannte. Keuchend taumelte sie die Düne hinauf, während sie hinter sich Pauls keuchenden Atem hörte. Schließlich standen sie auf einem Sandrücken, der genau in die Richtung der Felsen führte.
»Wir folgen diesem Weg«, sagte Paul. »Das bringt uns schneller vorwärts.«
Sie stapften durch den sie bei jedem Schritt behindernden Sand. Plötzlich erklang ein neues Geräusch. Ein seltsames Zischen, ein dumpfes Dröhnen, ein gleitendes Rascheln.
»Ein Wurm«, sagte Paul. Das Geräusch wurde lauter. »Schneller«, keuchte Paul.
Die ersten Felsenausläufer, die sich wie Festland aus einem Ozean erhoben, lagen nicht weiter als 10 Meter von ihnen entfernt, als hinter ihnen das grässliche Geräusch knirschenden Metalls ertönte. Paul wechselte das Gepäck vom linken zum rechten Arm und krallte seine Hand um die darum gewickelten Gurte. Es klatschte gegen seine Hüfte, während er rannte, aber dennoch packte er mit der freien Hand den Arm seiner Mutter. Durch einen schmalen Spalt kletterten sie aufwärts, wobei sie den Wind, der an ihnen zerrte, ignorierten. Kiesel fielen unter ihren Füßen. Der Atem kam trocken und röchelnd aus ihren Kehlen.